Ja, Alexander, ich danke dir für die kürzeste Einleitung aller Zeiten. Das ist gut, dann hat der Redner mehr Zeit, mehr Platz. Ich darf auch alle willkommen heißen hier im Raum und auch über den Livestream. Und gestern Abend haben wir ein halbes Kapitel gelesen aus dem Neuen Testament, Epheserbrief Kapitel 6. Heute lesen wir als Ausgleich nur einen einzigen Vers. Da ist er. Wer ihn in seiner Bibel aufschlagen will, kann das auch machen, aber ich glaube, da steht dasselbe. Und Gott schuf den Menschen nach seinem Bild, nach dem Bild Gottes schuf er ihn, als Mann und Frau schuf er sie. Ich glaube, das ist uns nicht neu und ich hoffe, dass wir das auch alle so nehmen können, wie es hier gesagt ist, dass Gott uns geschaffen hat, dass wir nicht von tierischen Vorfahren herstammen. Es gibt nach der Bibel keine präadamitische Rasse, das heißt, vor Adam gab es keine menschlichen Lebewesen und Gott direkt hat den Menschen geschaffen. Und wir erfahren hier, er hat den Menschen zweigeschlechtlich geschaffen. Habt ihr mal darüber nachgedacht, dass Gott auch andere Möglichkeiten gehabt hätte? Er hätte den Menschen eingeschlechtlich schaffen können, nur ein Geschlecht. Er hätte den Menschen ohne Geschlecht schaffen können. Er hätte den Menschen so schaffen können, dass er beide Geschlechter in sich vereinigt hätte. Und Gott hätte sicherlich noch mehr Möglichkeiten gehabt, weil er der unbegrenzte Schöpfer ist. Und jetzt kommt der Punkt, den ich machen will. Wenn uns die Bibel sagt, dass Gott den Menschen zweigeschlechtlich geschaffen hat, als Mann und Frau, können wir davon ausgehen, dass es die beste aller Möglichkeiten war, die Gott überhaupt zur Verfügung hatte. Denn warum sollte Gott das x-Beste tun und das Beste ignorieren? So ist Gott nicht. Außerdem endet dieses erste Kapitel der Bibel mit den bekannten Worten: Gott sah an alles, was er gemacht hatte, und siehe, es war einigermaßen. Es war sehr gut, tof meot, es war optimal, also auch die Zweigeschlechtlichkeit von Mann und Frau. Wenn ich heute Abend versuche, die Unterschiede zwischen den beiden Geschlechtern so ein bisschen herauszuarbeiten, dann ist da eine Gefahr verbunden. Deswegen muss ich euch vorwarnen, Vorsicht, kennt ihr das Partnerdefizitsyndrom? Ja, das gibt es, Partnerdefizitsyndrom. Denn wenn ich gleich über den Mann spreche oder dann über die Frau, da sind die Zuhörer immer in der Gefahr, für den Nachbarn zu hören, für den anderen, ja? Und ich habe sogar schon gesehen, wie während dieses Vortrags plötzlich der Ellbogen ausgefahren wurde, haben die Männer so ein paar in die Rippen gekriegt und einmal fing einer an und fing an, seiner Frau zu predigen, nahm so die Finger hoch, ja, ein Mann, und die guckte ganz versteinert immer geradeaus. Bitte macht das nicht. Bringt euren Ehepartner nicht in Verlegenheit heute Abend, wenn ihr meint, das betrifft ihn vielleicht jetzt. Hinterher, auf der Heimfahrt oder heute Abend, wenn ihr noch einen Spaziergang macht bei Sonnenuntergang, da könnt ihr über alles diskutieren. Das wäre sogar gut, wenn ihr das macht. Aber während des Vortrags schaut ihr alle diszipliniert zu mir und hört euch das an, am besten jeder für sich. So, schauen wir mal ausnahmsweise zuerst den Mann an. Da werden wir nämlich nicht so lange brauchen. Ne? Und ich will mal zusammenfassen, was man über das Wesen des Mannes sagen könnte. Der Mann ist stark rational geprägt. Rational. Das heißt, bei uns gehen viele Entscheidungsprozesse über den Kopf. Wir haben keine weibliche Intuition. Die gibt es nur in der weiblichen Form. Männliche gibt es nicht. Das heißt, Wir denken nach, wir grübeln, wir wägen ab, wir vergleichen, wir gehen zu check24.de und prüfen da erst alles durch. Und für Frauen ist das manchmal ein bisschen umständlich. Die haben das so gleich im Gefühl, was jetzt dran wäre. Aber der Mann, der überlegt und überlegt. Und ja, das mag sein, dass wir auch manchmal umständlich sind, wir Männer. Das will ich ja gar nicht bestreiten. Aber liebe Ehefrau, sei dankbar, wenn dein Mann rational geprägt ist. Es hat alles Vor- und Nachteile. Und das will ich hier gleich schon sagen. Wenn Mann und Frau so verschieden sind, das kann sich doch in einer Ehe wunderbar ergänzen. Das kann sich auch in einer Gemeinde sehr schön ergänzen. Die Männer bringen ihre Stärken ein, ihre Gaben. Die Frauen ihre Stärken, ihre Gaben. Ist doch wunderbar. Aber in der Ehe sind Partner immer wieder in Gefahr, dass sie den anderen anders machen wollen, dass sie ihn so machen wollen, wie man selber ist. Sie möchten ihn gerne umbiegen, ummodeln. Manche Frauen meinen sogar, einen Mann heiraten ist dasselbe wie ein altes Haus kaufen. Die größte Freude liegt im Ummodeln, ja? Alles anders machen, alles anders tapezieren und Möbel anders stellen. Nein, nein, bitte nicht, nicht ummodeln. Den anderen lassen, wie er ist. Außer Sünde brauchen wir gar nichts ablegen. Sünde müssen wir ablegen, sagt die Bibel. Aber unsere Eigenarten, die bringen wir mit. Und wenn sie nicht sündig sind, dürfen wir sie auch behalten. Der Mann sieht mehr die großen Linien und Zusammenhänge. Das kennt er so aus der Firma. Da muss er 5-Jahrespläne machen, 10-Jahrespläne und so. Er sieht mehr so die großen Linien, während die Frau oft mehr die Details, die Einzelheiten sieht. Ist doch auch wieder schön, wenn sich das ergänzt. Der Mann entwickelt seine Identität ziemlich stark durch Erfolg im Berufsleben. Schaut mal, wenn ich jetzt hier immer sage, der Mann, der Mann, der Mann, dann weiß ich natürlich, dass das nicht auf jeden Mann auf diesem Erdboden zutrifft. Aber das sind statistische Werte, die durch seriöse, empirische Statistik gewonnen wurden und die treffen in sehr hohem Maße zu, nämlich 85-90%. Das ist sehr viel. Wenn du aber mal gerade zu den 10% gehörst, wo das nicht so ist, dann musst du nicht denken, was erzählt der denn für einen Müll, sondern dann bist du in der statistischen Anomalie, wie man das nennt, also in der Ausnahmegruppe. Ja, da musst du wissen, bei 90% ist es so, bei uns jetzt gerade nicht. Ich werde nachher einen Punkt hier nennen, da ist es bei meiner Frau und mir genau umgekehrt, wie ich es hier zeige. Aber bei den meisten ist es so und darum zeige ich es. So, jetzt haben wir hier gesagt, der Mann entwickelt seine Identität stark, ziemlich stark durch Erfolg im Berufsleben. Ich schwäche das schon immer ab. Ich sage ziemlich und meistens und so, damit das nicht so absolut daherkommt, ja? Aber ziemlich stark. Was heißt Identität? Wer sind wir? Was denken wir über uns? Wenn uns jemand fragt, wer bist du? Was antworten wir dann? Unsere Identität. Und wir Männer entwickeln die ziemlich stark durch Erfolg im Berufsleben. Nun, das habe ich jetzt schon 3-mal wiederholt. Das merkt man daran, wenn Männer im Beruf Misserfolg erleiden, wenn sie arbeitslos werden, wenn sie zurückgestuft werden, wenn sie in Rente geschickt werden, dann steigt sogar die Selbstmordrate an. Hoffentlich nicht bei gläubigen Männern, aber insgesamt schon. Und eine Frau, die berufstätig ist, ihr bedeutet doch der Beruf wahrscheinlich auch etwas oder viel. Aber nicht so viel wie bei uns Männern. Wir haben das enger verknüpft, Erfolg im Berufsleben mit unserer Identität. Aber ich wünschte, ihr Lieben, wir alle könnten sagen, wie Paulus, durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Das ist meine Identität, Christus und nicht irgendwelcher Erfolg oder Besitz oder solche Dinge. Dann ist der Mann, das wissen wir alle, wir Männer, stark seeorientiert, visuell veranlagt. Wir wissen das, weil wir alle älter sind als 12 Jahre. Ob das die Frauen wissen und ob sie das je im tiefsten Inneren verstehen können, wie das bei uns Männern funktioniert, das bezweifle ich. Schaut, ich will es versuchen zu erklären. Wir Männer, wir sehen ein Bild von einer Frau, eine fremde Frau, die wir in Natur nie sehen werden. Wir werden ihr nie begegnen, wir werden ihr nie die Hand geben, nicht mit ihr reden. Wir sehen nur ein Foto und im Handumdrehen können wir entflammt sein. Das geht alleine über die Augen. Wir müssen das nur sehen, reicht schon. Bei einer Frau funktioniert das so nicht. Du kannst dir ein Bild zeigen von einem Mann, hier mit so einem Oberkörper, solche Muskelpakete. Ja, es gibt solche Männer, die haben hier 100.000 Volt und da oben brennt die Birne nicht, gell? Solche gibt's. Also du zeigst dir so ein Bild und die Frau sagt, was willst du? Das löst bei ihr nichts aus. Das geht nicht über die Augen. Geht nicht so. Aber bei uns Männern. Und das ist ein großer Kampf um die innere Reinheit bei uns Männern, bei Frauen auch, aber bei Männern viel mehr. Stark, sehorientiert, dann ist der Mann auch meistens nicht so gut unterwegs, wenn es darum geht, seine Gefühle auszudrücken. Wir Männer haben Gefühle, vielleicht nicht so viel wie Frauen, aber wir tun uns oft schwer, darüber zu reden, weil wir deutschen Männer im internationalen Vergleich besonders schwer. Denn uns hat man seit Jahrhunderten gesagt, ein deutscher Mann weint nicht. Ein deutscher Mann zeigt keine Gefühle. Der ist hart wie Kruppstahl. Alter Indianer kennt keinen Schmerz. Und mit solchen Sprüchen sind wir groß geworden. Aber das ist natürlich falsch. Wir Männer haben Gefühle und wir dürfen sie auch zeigen. Ganz besonders in der Ehe. Lieber Ehemann, deine Frau möchte nicht unbedingt mit einem Kühlschrankmann verheiratet sein. Wisst ihr, wie der funktioniert, der Kühlschrank? Den ganzen Tag brummt er und wenn man die Türe aufmacht, kommt einem Kälte entgegen. So ein Mann braucht keine Frau auf der Welt, ja? Und darum dürfen wir lernen, müssen wir lernen, auch über unsere Gefühle zu sprechen. Meine Frau, die wird das immer besser können als ich. Die werde ich da niemals einholen oder überholen. Meine Frau kannst du nachts um 2:30 wecken, dann kann die gleich über ihre Gefühle reden. Wenn du mich um 2:30 weckst, habe ich auch Gefühle, aber keine guten. Mach das lieber nicht, ja. Und ihr seht, Frauen können das und da dürft ihr Ehefrauen euren Ehemännern helfen. In Schwaben, in Württemberg, sagt man, da dürft ihr euren Männern die Zunge lupfen, also die Zunge anheben, ja, dass sie lernen, über ihre Gefühle zu sprechen. Der Mann reift im Allgemeinen langsamer. Das gilt schon für die körperliche Reife. Pubertätszeit setzt etwas später ein als bei Mädchen. Und die ganze Persönlichkeitsreife ist später abgeschlossen. Das kann ich jetzt natürlich nicht mit Bibelstellen belegen. Ich kann diese Aussagen alle nicht unbedingt mit Bibelstellen belegen. Aber ihr Lieben, es ist trotzdem wahr, was hier gesagt wird, weil es eben durch sehr gründliche Forschung auch so belegt ist. Und der gesunde Menschenverstand zeigt es uns ja, dass es wahr ist. Wir reifen langsamer. Man sagt, eine Frau ist unter Umständen schon mit 17, 18 Jahren voll ausgereift in ihrer Persönlichkeit, während das beim Mann durchaus noch ein paar Jahre länger dauern kann. Und darum sage ich immer den jungen Mädchen, wenn ich über Partnerwahl spreche, ihr Mädchen, ihr müsst euch überlegen, ob ihr einen Mann heiraten wollt oder einen großen Jungen, der zwar einen Körper hat wie ein Mann, aber im Grunde noch ein Junge ist. Das kann auch Probleme dann geben, später in der Ehe. Der Mann reift im Allgemeinen langsamer und er ist von Natur aus nicht religiös. Zumindest nicht so religiös wie die Frau. Und ihr seht, ich habe das Wort religiös in Anführungsstriche gesetzt. Wir wollen nicht religiös sein. Der Teufel ist religiös. Der schafft Religion gar nicht ab. Der bedient sich ihrer. Nein, nein, wir wollen nicht religiös sein, wir wollen Bibel- und Christusgläubig sein. Das ist was anderes als religiös sein. Und darum hängt für mich Punkt 7 ganz eng mit Punkt 1 zusammen, weil wir so rational sind, so kopflastig, weil bei uns so viel über den Verstand geht. Ich habe nicht gesagt, dass wir Männer mehr Verstand hätten als Frauen. Das ist natürlich Unsinn, wenn jemand so etwas behauptet. Aber bei uns läuft das alles viel mehr über den Verstand. Weil das so ist, darum kommen wir auch ganz anders zum Glauben als Frauen. Frauen, die sind beziehungsorientiert. Die lernen Jesus Christus kennen und sind von ihm fasziniert, auch als Person, als Persönlichkeit. Und sie möchten ihm gehören. Es geht viel mehr über die Beziehungsebene. Es gibt auch mal eine Frau, die wissenschaftliche Bücher liest über Evolution und so, weil sie da Antworten haben will. Aber viel mehr Männer. Hier sitzt jemand vorne in der zweiten Reihe, deren Papa zum Glauben gekommen ist, weil er einen Vortrag von Professor Dr. Wilder Smith gehört hat, der wilde Schmidt, wie ihn seine Freunde genannt haben. Und dann war der Weg frei, um sich zu bekehren. Und das hat es vielleicht auch schon bei Frauen gegeben, aber viel seltener. Wir Männer, wir müssen das Christentum verstehen. Das muss für uns logisch, konsistent sein, stimmig. Und dann nehmen wir das ganze Paket so an. Das geht oft weniger über die Beziehungsebene. Das ist gar nicht besser oder schlechter. Hauptsache, wir sind zum rettenden Glauben gekommen. Das ist das Entscheidende. Auf welchem Weg? Da hat Gott viele Möglichkeiten, uns abzuholen. So, jetzt habe ich 7 Aussagen gemacht über das Wesen des Mannes und bin mir trotzdem bewusst, dass das nicht alles ist, was man über den Mann sagen könnte. Aber wir wollen ja auch noch zur Frau kommen, deswegen lassen wir es dabei. Aber vorher will ich noch ein paar Minuten stehen bleiben bei den Bedürfnissen des Mannes. Schaut, Männer haben natürlich dieselben Grundbedürfnisse wie Frauen. Was meine ich damit? Grundbedürfnisse sind Essen, Trinken, Schlafen, das sind Grundbedürfnisse. Und ihr lieben Frauen, eines ist davon beim Mann besonders wichtig. Essen. Fangt bitte ja nicht mit dem Mann ein problematisches Gespräch an, wenn der Kerl nichts gegessen hat. Ihr seid verloren, ihr kriegt kein Bein auf die Erde, gebt dem erstmal was Ordentliches zu essen. Schon habt ihr einen ganz anderen Mann. Das ist doch nicht so schwer zu begreifen, ja? Also Essen, Trinken, Schlafen, das ist bei beiden. Aber zusätzlich sind 2 Bedürfnisse bei uns Männern besonders stark ausgeprägt. Bestätigung, Anerkennung. Bewunderung. Oh ja, schon als wir kleine Jungs waren, 3, 4 Jahre alt, sobald 2 Jungen zusammen sind, geht das los, müssen die sich messen miteinander. Stärker, schneller, klüger, besser. Immer, sobald 2 männliche Wesen zusammen sind, Kinder, Jugendliche, Erwachsene, immer Rivalität zwischen Männern. Immer. Bei Frauen, die gehen anders miteinander um. Die haben anderes Sozialverhalten, die können auch mal zickig sein und so. Aber da muss nicht immer einer gleich der Chef sein über alle anderen. Das läuft da anders. Aber bei uns Männern Bestätigung. Und weil das so ist und weil wir auch im Beruf oft sehr hart um Anerkennung arbeiten müssen, möchten wir nicht gerne, dass dieser Kampf um die Vorherrschaft zu Hause in der Ehe weitergeht. Das war jetzt negativ ausgedrückt, ich sage es positiv. Wir hätten gerne eine Ehefrau, die uns so akzeptiert, wie wir sind und die uns so annimmt und so auch mal bestätigt und auch mal lobt. Ja, einige von euch haben Männer, die sind super Handwerker. Die könnten aus jedem Draht ein Kofferradio bauen, wenn es sein muss. Habt ihr sie dafür mal gelobt? Wenn dein Mann selber die Waschmaschine repariert, ohne dass da der Kundendienst kommen muss und du gleich ein paar 100 hinlegst, hast du ihn dafür mal gelobt? Wenn du ihn nicht lobst, dann kriegt er solche Löffel, wenn seine Arbeitskollegin seine Qualitäten feststellt, ja, und ihn lobt. Mach du das lieber. Und wenn dein Mann jetzt zufällig nicht der super Handwerker ist, na, dann lob ihn doch für seine schöne Stimme. Oder irgendwas wirst du doch auch mal finden, wo du ihn mal loben könntest, oder? Denn das Gegenteil von loben oder bestätigen heißt nörgeln. Am Mann herumnörgeln von morgens bis abends. Stell die Schuhe in die Reihe. Schmatz nicht so beim Essen. Manche Frauen meinen, was seine Mutter ihm nicht beigebogen hat, Ich werde es ihm beibiegen. Und dann verwechseln sie die Ehe mit einer Erziehungsanstalt. Ihr Lieben, das kann nicht funktionieren. Das kann nicht funktionieren. Haben wir noch nicht gemerkt, wie schwer es ist, uns selber nur an einem einzigen Stück zu ändern, wenn man sich mal so eine komische Marotte angewöhnt hat, ja? Es gibt Männer, die werfen ihre schmutzigen Socken immer hinter die Badezimmertüre, anstatt in den Korb, den die Frau da aufgestellt hat. Und liebe Ehefrau, bitte, das musst du wissen. Wenn du ihm das einmal gesagt hast, dass da ein Korb steht, das reicht noch nicht. Aber wenn du es ihm liebevoll 2, 3, 4 Mal sagst, irgendwann hat er den Bogen raus und er wird die Socken da reinwerfen, ja? Also, aber da muss man ihn nicht manipulieren und Druck ausüben und was weiß ich und Drohungen. Einfach liebevoll kommunizieren und nicht nörgeln. Da habe ich noch mal vor kurzem sowas hier gefunden. Heute bei der Arbeit hat mich mein Chef so lange angemotzt, dass ich aus Gewohnheit "Ja, Schatz" zu ihm gesagt habe. Also, ne, da kommt das dann am Ende hin, ihr lieben Ehefrauen. Bitte nicht am Mann rumnörgeln. Die Bibel sagt, ein zänkisches Weib, das ist wie so ein tropfendes Dach, ja, wo es, das geht einem doch auf die Nerven. Bitte nicht nörgeln. So, ach, es ist überhaupt so ein Problem mit der Veränderung, das müssen wir schon mal deutlich sagen. Eine Frau heiratet einen Mann in der Hoffnung, dass er sich ändert. Sie meint charakterlich. Tut er aber nicht. Ein Mann heiratet eine Frau in der Hoffnung, dass sie sich nicht ändert. Er meint körperlich. Tut sie aber, ja? Ihr seht, das ist so eine Sache mit der Veränderung. Darum dankbar sein für den anderen, wie er ist. Und ihr lieben Männer, darf ich das mal gleich an der Stelle einfügen? Da haben sich schon manche Männer solche Eigentore geschossen und eine Suppe eingebrockt, die sie dann später jahrzehntelang auslöffeln müssen. Wenn sich deine Frau verändert körperlich, wenn sie mal etwas zugenommen hat, na und meine Frau, die sagt das dann auch, oh, ich glaube, ich habe etwas zugenommen, dann sage ich, mach dir doch keinen Stress, ich liebe jedes Gramm an dir. So musst du antworten als Ehemann. Und pass ja auf, die körperliche Beschaffenheit des anderen zu kritisieren. Da wirst du die Folgen tragen müssen. So, aber wir wollten ja zwei Dinge beim Mann, zwei Bedürfnisse besprechen. Das zweite heißt Freiraum. Ihr seht hier den armen Kerl, wie der da schmachtet. Das muss ich jetzt genau erklären, was ich hier meine. Und ich muss sogar sagen, was ich nicht meine, damit das kein Missverständnis gibt. Schaut, Mann und Frau haben sich am Tag der Eheschließung zu gegenseitiger Treue verpflichtet. Und da gibt es keinen Millimeter Spielraum. Gegenseitige Treue. Wir wollen uns auf keinen Fall untreu werden. Und trotzdem darf der eine den anderen nicht als Besitz ansehen. Es gibt solche Kulturen, da sehen Frauen ihre Männer als Besitz an, aber wahrscheinlich gibt es noch mehr Kulturen, da sehen Männer ihre Frauen als Besitz an. Beides ist falsch. Der andere gehört nicht mir, er gehört Gott. Und er ist mir geliehen eine Zeit lang. So müssen wir das von der Bibel sehen. Und wenn dein Mann einen gewissen Freiraum braucht, wenn er einen Abend in der Woche mal in seinem Hobbykeller verschwinden will und die Modelleisenbahn aufbauen, am Auto rumbasteln oder den Computer auseinandernehmen und wieder zusammen oder angeln gehen möchte mit einem Freund, lass ihn doch mal angeln. Wenn er was gefangen hat, kriegst du einen ganz ausgeglichenen Mann zurück. Einen Abend in der Woche, habe ich gesagt, liebe Männer, ja, einen Abend in der Woche. Und dann lädst du dir als Ehefrau auch eine Freundin ein und ihr verbringt einen schönen Abend. Das ist doch in Ordnung. Manche Verheiratete haben einen Denkfehler und liebe Ehefrauen, verzeiht mir, das sind meistens Frauen, sie denken, heiraten bedeutet, man muss aufeinander hocken wie zwei Hühner, ja, wie eine Glucke auf ihren Küken. Man muss wie zwei Kletten aneinander kleben die ganze Zeit. Nein, das muss man nicht. Eine Beziehung, eine Ehebeziehung besteht aus Nähe und Distanz. Nähe und Distanz. Das hält keiner aus. Die ganze Zeit jemanden um sich herum. Wir brauchen auch mal Zeit für uns alleine. Deine Frau auch. Aber liebe Ehefrauen, vor allem wir Männer. Und das musst du herausfinden. Frag doch deinen Ehemann mal heute Abend, wenn ihr alleine seid. Du, geht's dir gut mit mir? Oder bin ich dir zu eng auf der Pelle? Kriegst du keine Luft zum Atmen? Denn es gibt sogenannte Krakenfrauen. Das ist ja eine Tintenfischgattung mit 8 Armen. Ich dachte früher, das hieß die Krake, aber es heißt der Krake. Und es heißt auch das Virus, ja. Und nicht der Virus, haben wir inzwischen auch alle gelernt. Egal. Obwohl der Krake männlich ist, scheint es mehr Krakenfrauen zu geben, die ihre Männer mit 8 Armen umschlingen und ihnen kaum Luft zum Atmen lassen. Liebe Frauen, macht das nicht. Ich habe mehrmals miterlebt, wie dann irgendwann Männer nach 20 Jahren Ehe plötzlich alle 8 Arme auf einen Schlag durchgeschnitten haben und sind aus der Ehe ausgebrochen und über alle Berge weg, manchmal mit einer anderen. Ich rechtfertige das nicht. So etwas darf ein Mann niemals tun, schon gar nicht ein Gläubiger. Aber wenn es Männer tun, hat es doch Gründe. Und es könnte sein, hier ist ein Grund. So, ich habe gesagt, ich will erklären, was ich meine, und ich will sogar ausdrücklich sagen, was ich nicht meine. Ich rede hier absolut nicht von einer Freiheit zum Sündigen, um sich selbst zu verwirklichen, um auf einen Ego-Trip zu gehen. Davon habe ich nicht gesprochen. Ich unterhalte mich mit einem Mann, dann sagt er zu mir, ich gehe demnächst in Urlaub nach Spanien. Ich sage, du und deine Frau, kriegt die keinen Urlaub oder was? Doch, die geht auch in Urlaub, aber die geht nach Schweden. Puh, mir ist so die Kinnlade runtergefallen, ich konnte es kaum verbergen. Mein Entsetzen, ja? Da ist doch was faul im Staate Dänemark, oder? Wenn der eine nach Spanien geht und der andere nach Schweden. Davon habe ich absolut nicht geredet. Absolut nicht. Aber wir brauchen einen gewissen Freiraum. Musisch kreative Männer, von Natur aus mehr als wie so strukturierte Männer, die brauchen wahrscheinlich etwas weniger. Redet darüber, dann findet ihr das heraus. So, ich leite über. Ihr Männer, ihr könnt euch mal ein bisschen locker machen, entspannt mal ein bisschen, chillt mal. Ihr habt das Schlimmste schon überstanden, ja. Wir werden uns jetzt gleich der Damenwelt zuwenden. Aber was ist eigentlich der Unterschied zwischen Hund und Katze? Schaut euch das mal an. Der Hund sagt sich, er ist ein bisschen naiv. Du kümmerst dich um mich, du gibst mir zu essen, du bist immer für mich da, du sorgst dich um mich, du suchst meine Nähe. Du musst Gott sein, denkt der Hund. Tja, die Katze sagt sich, du kümmerst dich um mich, du gibst mir zu essen, du bist immer für mich da, du sorgst dich um mich, du suchst meine Nähe. Ich muss Gott sein. So denkt die Katze, ja? So, und jetzt könnt ihr darüber sprechen, wer mehr dem Hund oder wer mehr der Katze gleicht in eurer Ehe. Da habt ihr wieder ein bisschen Gesprächsstoff. So, kommen wir zu dem Wesen der Frau. Da muss ich jetzt erstmal die körperlichen Unterschiede unterbringen. Das ist natürlich nicht direkt Wesen, das ist körperlicher Unterschied, sorry. Aber es hat bei der Frau mehr mit dem Wesen zu tun, werdet ihr gleich sehen, als bei dem Mann. Erstmal, die Kombination der Chromosomen ist verschieden. Wir haben 23 Chromosomenpaare, 46 Chromosomen. 22 sind gleich, aber beim 23. da ist das berühmte XX und das berühmte XY. Und das macht den großen Unterschied aus. Wir haben gelesen, Gott schuf den Menschen in seinem Bilde. Als Mann und Frau schuf er sie. Das hat der Schöpfer gemacht, nicht die Evolution. Der Schöpfer. Und, ach, ich könnte euch eine Geschichte erzählen. Wir sind jedes Jahr in Kärnten über den Jahreswechsel. Meine Schwiegermutter lebt noch. Und da waren wir auf einer Hütte. Wir hatten eine Bergwanderung gemacht und sind in der Hütte eingekehrt mit Bewirtung. Und da bediente uns eine unglaublich aufreizend gekleidete Frau. Aber als sie sprach, hatte sie eine ganz tiefe Stimme und es war ein Mann. Und wir waren schockiert, ich sage es ehrlich, wir waren erstmal schockiert, aber wir haben uns überwunden und haben mit ihm ein gutes Gespräch angefangen. Und er hat erzählt, dass er ein Familienvater war, drei Kinder, Vater von drei Kindern. Aber nun meint er entdeckt zu haben, dass er eigentlich schon immer eine Frau war. Ihr Lieben, das ist eine ganz tiefe Identitätsproblematik. Wir haben auch eine geschlechtliche Identität. Und wir als Eltern, wir müssen unseren Mädchen helfen und sagen, du bist ein Mädchen und das ist gut so, das ist wunderbar. Gott hat dich so geschaffen. Und wir helfen den Jungs und sagen ihnen, du bist ein Junge, das ist auch wunderbar. Wisst ihr, dass es in Ländern in Europa, wo neue Schulen gebaut werden, keine getrennten Toilettenbereiche mehr gibt für Jungs und Mädchen? Was da für ein Genderwahn auf uns zukommt, ja? Das darf man doch so nennen, hoffentlich, hier bei euch. Ich kann das nicht anders nennen. Und deswegen, ich hätte dem Mann am liebsten gesagt, hören Sie, in jeder Zelle Ihres Körpers ist der Unterschied. Aber es hätte ihm ja nicht geholfen. Es hätte ihm nicht geholfen. Gott hat das gemacht. Die Kombination der Chromosomen ist verschieden. Frauen haben mehr Hormonarten als Männer. Sie können ab einem bestimmten Alter ihre Monatsblutung bekommen, die Menstruation. Sie können schwanger werden, wenn Gott das schenkt. Da müssen ganz viele Dinge zusammenpassen, dass eine Schwangerschaft entsteht, Kinder stillen. Übrigens, das war jetzt schon nicht mehr politisch korrekt. Man darf schon nicht mehr Frauen sagen, neuerdings. Habt ihr das gewusst? Das heißt jetzt Menschen mit Menstruationshintergrund. Gut. Ich wollte nur sehen, ob ihr wach seid. In körperlicher Kraft ist der Mann der Frau meist überlegen, meistens. Die Frau erträgt jedoch hohe Temperaturen. Leichter ist vielleicht bei uns hier nicht so wichtig in unseren Breitengraden. Die Frau hat eine größere Lebenskraft, lebt durchschnittlich 3 bis 4 Jahre länger. Der weibliche Stoffwechsel ist normalerweise langsamer als der männliche. Und jetzt kommt noch was ganz Wichtiges. Das Skelett der Frau ist verschieden vom Skelett des Mannes. Darüber habe ich mir jahrelang den Kopf zerbrochen. Ich dachte, wenn man da im Wald so ein Skelett findet, was da schon 30 Jahre gelegen hat, wie will man noch erkennen, ob das mal ein Mann oder eine Frau war? Aber ich habe inzwischen die Antwort. Beim weiblichen Skelett sind die Kiefergelenksknochen ausgeleierter. Stimmt das? Gut, ich muss euch ab und zu zum Lachen bringen bei einem Ehevortrag. Manche haben nämlich zu Hause in ihrer Ehe nichts zu lachen, ne? Deswegen lacht ruhig mal hier, ist nicht schlimm. Gut, also ihr seht, nein, das kann man am Beckenstand erkennen. Also ich nicht, Mediziner, man kann das erkennen natürlich. So, und jetzt, ich musste nochmal auflockern, weil jetzt kommt etwas ganz Heikles für mich. Da habe ich lange überlegt, wie kann ich das rüberbringen? Ich brauche Beispiele, ich brauche Vergleiche, Illustrationen. Und jetzt kommen zwei. Und ich gebe zu, das erste, liebe Ehefrauen, ist nicht so ganz charmant. Aber ich verspreche euch, ich mache es gleich wieder gut mit dem zweiten Beispiel. Ja? Die Frau ist ein vielschichtiges Wesen. Viele Schichten, viele Schalen. Und das ist für uns Männer ganz schön geheimnisvoll. Uns Männer vergleicht man gerne mit so einer alten Kommode. Ihr seht, Schubladen, Schublade auf, Hemden rein, Schublade zu. Schublade auf, Socken rein, Schublade zu. So lieben wir Männer das. Immer schön, eins nach dem anderen. Sequenziell, ja. Nicht da alles aufreißen und so. Immer eins nach dem anderen. So haben wir das gerne. Während die Frau verglichen wird mit einem Gewächs, das im Garten wächst und in der Küche Verwendung findet, nicht aussprechen, könnte irgendwie diskriminierend wirken. Und wenn man es aufschneidet, könnte es sein, dass einem die Augen tränen. Ich glaube, jetzt haben alle verstanden, von was ich spreche. Und ihr seht ganz viele Schalen. Man könnte eine Schale nach der anderen abschälen. Und so kommt mir manchmal die Frau vor, so tiefere Schichten, die irgendwann plötzlich offenbar werden. Da war irgendeine banale Situation in unserer Ehe. Ich dachte, meine Frau macht das jetzt so. Denkste, die machte das ganz anders. Und ich stand da und war ganz verblüfft und dachte, ah, da ist wieder so eine Schale zum Vorschein gekommen. Ja? Und ich habe auch manchmal schon gedacht, Wisst ihr, wenn Frauen so ein bisschen kompliziert reden und sie fühlen irgendwas im Inneren und können es nicht richtig ausdrücken und man steht da wie ein Ochse vorm Berg und denkt, was ist denn jetzt mit ihr? Da habe ich auch schon gedacht, warum ist sie denn nicht so normal, wie ich bin? Ja? Warum ist sie denn so anders? Also ihr seht, uns Männern kommt das kompliziert vor. Wir kommen euch manchmal umständlich vor, meinetwegen, aber das kommt uns dann kompliziert vor. So, das war nicht charmant, ich gebe es zu, aber jetzt kommt die Wiedergutmachung. Männer vergleicht man auch mit so einem alten, zotteligen VW-Bus. 500.000 Kilometer auf dem Buckel und läuft und läuft und läuft. Und wenn du den Motor wechseln willst, 3 Werkzeuge reichen, kannst du den Motor wechseln. So sind wir Männer, so unkompliziert und einfach. Ah, schön wäre es, ja. Aber nehmen wir es mal an, wir wären so unkompliziert. Während die Frau daherkommt, wie ein Ferrari, der aber 6 Tage in der Woche zur Feinabstimmung in der Werkstatt stehen muss, weil er so kompliziert ist, ja. Aber ihr seht, viel schöner, viel wertvoller, viel kostbarer. Vergleich mal die beiden Modelle miteinander. Ist nicht so. Bei den meisten Ehepaaren sind doch die Frauen viel schöner als die Männer. Ja? Bei uns doch auch. Und ich wollte euch nicht auf die Füße treten, liebe Männer, aber ist doch so, ne? Wir sind doch alle keine griechischen Schönheiten und außer einer vielleicht, einen so einen Halbgriechen haben wir da oben, ja gut. Auf jeden Fall wollte ich damit sagen, ihr könnt heute stolz nach Hause gehen, ihr Ehemänner. Ihr wusstet noch gar nicht, dass ihr ein Ferrari zu Hause habt. Habt ihr, liebe Ehemänner, habt ihr, geht auch gut und pfleglich mit ihm um. Also ihr seht im Wesen, in der Seele große Unterschiede, die Frau mehr vielschichtig und du wirst nicht gleich immer die innersten Schichten offenlegen. Das kann sein, das kommt nach 15 Jahren Ehe irgendetwas hoch, was du noch gar nicht kanntest. Die Frau ist auch persönlicher als ihr Mann, beziehungsorientierter und gerade der Wilde Schmidt, den ich vorhin erwähnt habe, ja, der Wilder Smith, der hat mal Vorträge gehalten über Genesis und Biogenesis. Und da hat er das biogenetisch bewiesen, dass die Frau aus der Rippe des Mannes genommen ist. Die ganze Tafel voll mit Formeln gemalt und so weiter. 60 wissenschaftliche Veröffentlichungen gemacht in dieser Richtung. Es war wirklich ein Experte. Und er hat nachgewiesen, dass die Frau aus der Seite des Mannes genommen ist. Nicht aus dem Kopf, nicht aus den Füßen, aus der Seite, beziehungsorientierter. Wir Männer, wir sind aus der Erde genommen. Adam heißt der Erdgenommene, der von der Erde genommene. Adama ist nämlich die Erde. Adam, der von der Erde genommene. Und wir Männer haben Freude mit allem, was aus der Erde kommt. Bauen, Steine, Technik, hier, Computer, Auto, kommt letztlich alles aus der Erde. Ja? Da haben wir Freude mit. Aber die Frau, beziehungsorientiert. Ihr seht, wie die Bibel das zeigt. Oh, jetzt wäre ich beinahe von der Kanzel gestürzt. Ja, da hinten ist so ein 5 cm Absatz. So eine Fallgrube haben die da aufgebaut für Prediger, die zu lange predigen oder so. Auf jeden Fall, die Frau legt größeren Wert auf Sicherheit, Stabilität und anhaltende menschliche Beziehungen. Ja, wer schreibt denn die Weihnachtskarten? Wer sagt denn, wir müssten mal wieder die Schwiegermutter einladen? Und der Mann sagt, was, die Schwiegermutter? Ja, liebe Männer, habt eine gute Beziehung zur Schwiegermutter. Ich sag's euch. Manche Männer denken, was ist flüssiger als Wasser? Die Schwiegermutter, die ist überflüssig, ja? Aber so dürft ihr nicht denken. Eine gute Beziehung zur Schwiegermutter pflegen. Ja, wenn ich nach Kärnten komme, merkt ihr das, Daniel? Ja, in Kärnten muss man immer Leute zum Kaffee einladen. Wir trinken hier Kaffee. Da trinkt man Kaffee. Da hat man eine Kaffeekultur. Und musst du vielleicht auch machen mit deiner zukünftigen Schwiegermutter. Frauen sind meistens multitaskingfähig. Das soll heißen, sie machen zig Sachen gleichzeitig. Und das ist genau der Punkt, wo meine Frau und ich anders sind, als hier steht. Meine Frau ist viel zu gründlich. Die macht alles schön nacheinander, weil sie so gründlich ist. Ich bin jemand, ich kann immer mehrere Eisen im Feuer gebrauchen, ja? Und beim Kochen natürlich, da kann das meine Frau auch. Da steht eine Frau am Herd, ist am Kochen. Hier hat sie ein Baby auf dem Arm, hier ein Telefonhörer geklemmt und telefoniert und der Hund kriegt auch noch einen Tritt gleichzeitig, wenn sein muss, ja? Das kann die. Da wird's bei uns Männern Kurzschluss geben, Tilt, ja? Aus, vorbei. Aber Frauen können das, die sind multitaskingfähig. So, eine Frau entwickelt ihre Identität, jetzt kommt nochmal dieses Stichwort, meistens mehr durch die Beziehung zu ihrem Mann. Nehmen wir doch mal das seltene Beispiel an, dass die Frau nicht berufstätig ist. Ab und zu soll es sowas noch geben. Und dass die Frau zu Hause bei den Kindern bleibt, um sie großzuziehen. Und wer gibt denn dann ihr Bestätigung, wenn sie den ganzen Tag das Kindergeplärr gehört hat und die Windeln gewechselt hat und diese Dinge? Dann kommt der Mann abends nach Hause und ist sauer, weil das Essen noch nicht pünktlich auf dem Tisch steht oder weil irgendwo nicht aufgeräumt ist. Da wird ihr der Haushalt bald bis hier oben hin stehen und sie wird mit Macht in den Beruf zurückdrängen, obwohl es vom Finanziellen gar nicht nötig wäre. Wenn das nötig ist, wenn die Frau mithelfen muss, um die Familie zu ernähren, da sage ich kein Wort dagegen. Aber es gibt Leute, da verdient der Mann doppelt so viel wie die Frau oder wie die Familie brauchen würde, wollte ich sagen, und die Frau geht trotzdem arbeiten. Das sollte man sich gut überlegen. Die Logik der Frau verbindet sich leicht mit ihren Gefühlen. Gefühle handeln schneller. Eine Frau wird in der Regel emotional tiefer erregt als der Mann. Eine Frau weint, wenn sie erregt, traurig oder müde ist. Und manchmal weint sie sogar ohne ersichtlichen Grund. Und das haben wir Männer besonders gerne. Dann denken wir, was haben wir denn jetzt falsch gemacht? Ja, aber vielleicht haben wir gar nichts falsch gemacht. Vielleicht sind es nur die berühmten Tage vor den Tagen, das prämenstruale Syndrom. Und jetzt Achtung, liebe Männer, das ist eine Falle, eine böse Falle. Jetzt ja nicht anfangen, deine Frau zu belehren, weil du ja so rational bist und so viel gelesen hast und angeeignet. Deine Frau will nicht belehrt werden von dir, die will verstanden werden. Leg den Arm um sie und sag, Schatz, ich hab dich lieb, ich stehe das mit dir durch, das geht vorüber, ja. Du darfst lernen, ein Frauenversteher zu werden, brauchst aber nur deine eigene Frau verstehen. Ich glaube, da wirst du bis an dein Lebensende zu tun haben. Andere gehen uns nichts an, aber deine eigene Frau musst du verstehen lernen. Ist wichtig. So, ich leite zum Schlussteil über und habe hier ein Zitat. Da hat jemand gesagt, lieben heißt, die wahren Bedürfnisse des anderen erforschen und stillen suchen. Und ich sage euch, der Satz hat's in sich. Deswegen habe ich ihn hier so groß präsentiert. Der hat's in sich. Lieben heißt, sagt der Autor, die wahren Bedürfnisse, also nicht die Bedürfnisse, die ich meine, die er hätte oder haben sollte, sondern seine tatsächlichen Bedürfnisse erforschen und dann kann man sie auch stillen. Ich behaupte, der normale Ehemann weiß am Tag der Hochzeit nicht viel über die wahren Bedürfnisse seiner zukünftigen Frau, es sei denn, die beiden hätten sich sehr gut vorbereitet, das machen aber die allerwenigsten. Die meisten denken, so verliebt wie wir war überhaupt noch niemand und dann stolpern sie in die Ehe rein und nach 2 Jahren müssen zum ersten Mal die Ältesten kommen zur Krisensitzung. Ja? So geht das dann ganz schnell. Also der normale Ehemann weiß nicht viel und die normale Ehefrau weiß auch nicht viel über die tatsächlichen Bedürfnisse ihres Ehemannes. Und wir haben Bedürfnisse, nicht nur die Grundbedürfnisse, Essen, Trinken, Schlafen. Wir haben auch die Bedürfnisse nach Liebe, nach Annahme. Das sind biblische Dinge, das kann ich mit der Bibel belegen. Das kommt nicht aus der Psychologie, die lassen wir, ja, die lassen wir draußen. Wir brauchen sie nicht, wir haben die Bibel und können das damit ganz klar belegen. Ich will das an einem Beispiel verdeutlichen mit den Bedürfnissen. Da war ein Ehemann, der brachte seiner Frau jedes Jahr zum Hochzeitstag einen wunderschönen Strauß rote Rosen, weil er dachte, rote Rosen, das liebt doch jede Frau, da kann man doch gar nichts falsch machen. Und die hat sich immer bedankt, 15 Jahre lang hat sie sich artig bedankt für die roten Rosen, bis dann sie mal zufällig rausgelassen hat, dass ihre Lieblingsblumen Tulpen waren aus Amsterdam, ja? Tulpen und nicht Rosen. Ja, was hatte der Mann falsch gemacht? Er hatte ihr Bedürfnis nicht erforscht. Er hatte sie nie gefragt, du sag mal, was sind denn deine Lieblingsblumen? Und wenn das deine Frau verrät, dann musst du auf Speichern drücken, lieber Ehemann, ja? Oder ihre Lieblingsrestaurant oder irgendwas, ja? Da musst du auf Speichern drücken. Und so hatte er sie 15 Jahre lang zwangsbeglückt mit falschen Blumen. Das nennt man Zwangsbeglückung, wenn man dem anderen etwas gibt, was der gar nicht braucht. Wenn man den irgendwo kratzt, wo es ihn gar nicht juckt, ja, das ist dann Zwangsbeglückung. Und deswegen, das brauchen wir nicht. Ach, das ist sowieso so eine Sache mit den Blumen. Das ist echt eine Sache. Ein anderer Ehemann, dem ging's noch viel schlechter. Der hat den Hochzeitstag immer vergessen und gar keine Blumen gebracht. Aber eines Tages hatte er die rettende Idee. Er fand so einen Auftragsdienst, hat ein Abonnement eingerichtet und siehe da, von da an kamen immer am richtigen Tag die richtigen Blumen. Bis er eines Tages zu seiner Frau gesagt hat, sag mal Schatz, von wem sind eigentlich die schönen Blumen hier? Oh, also manche Männer sind schon ein bisschen bluner, ja, ein bisschen verpeilt oder wie soll ich das sagen? Da verstehe ich auch, dass Frauen dann Mühe haben. Also liebe Männer, so dürfen wir uns nicht anstellen, ja. Also, jetzt sagt ihr, hey, wir sind ja eine Baptistengemeinde in Coesfeld, wir sind Christen. Was bringst du uns hier für Zitate? Zeig uns das, ob das in der Bibel steht. Wenn wir das in der Bibel lesen, dann wollen wir das auch praktizieren. Bitteschön. Was schreibt der Apostel Paulus an die Philipper? Diese Verse werden oft bei Hochzeiten gelesen und manchmal sind sie sogar der Trautext. Paulus sagt, tut nichts aus Eigennutz oder eitler Ehre, wenn du sagst, aber das hat er doch gar nicht an Ehepaare gerichtet. Nein, er hat es an alle Christen gerichtet, also auch an Ehepaare, oder? Sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Wer von uns kann das? Merken wir, dass wir Christus brauchen in unseren Ehen? Wie wollen wir denn so leben aus der eigenen Kraft? Wie soll das denn gehen? Wir brauchen Christus. Ihr Lieben, ich bin nicht hierher gekommen, um euch Verhaltenstherapie zu predigen. Das ist nicht meine Aufgabe. Wisst ihr, wie Verhaltenstherapie geht? Da sagt man, du hast dir ein bestimmtes Verhalten angewöhnt und das ist falsch. Na ja, dann gewöhnst du dir ab. Gewöhn das richtige Verhalten an. Das ist Verhaltenstherapie. Wir brauchen Christus, um eine solche Ehe leben zu können. Wir brauchen sein Beispiel und wir brauchen seine Kraft von innen. Und schaut, er sagt, achte den einen, den anderen höher als sich selbst. Ein jeder sehe nicht auf das Seine. Das ist Egoismus. Sondern ein jeder sehe auch auf das des anderen. Ich habe das Wort auch unterstrichen. Das hat mich getröstet, dass da das Wort auch steht. Paulus schreibt zum Glück nicht, ein jeder sehe immer auf das des anderen, ein jeder sehe nur auf das des anderen. Das können wir doch gar nicht, wir in uns selbst verkrümmten Egomanen. Das kriegen wir doch gar nicht hin. Ja? Aber wenn wir wenigstens immer wieder auch auf das des anderen sehen und dann stellt er uns die wunderbare Gesinnung Jesu Christi vor Augen, der sich von der höchsten Höhe erniedrigt hat, zur tiefsten Tiefe bis zum Tod am Kreuz und dann wieder von Gott erhöht werde. Das wurde der siebenfache Gestaltswandel Jesu Christi. Darüber wird oft gepredigt. Und so will ich nun am Ende noch ein paar geistliche Bedürfnisse ansprechen. Schaut, eine gläubige Frau hat auch geistliche Bedürfnisse. Nichtchristen haben keine geistlichen Bedürfnisse, aber Christen schon. Eine Frau möchte geführt werden. Sie möchte, dass ihr Mann ein richtiger Mann ist, der auch Entscheidungen treffen kann, der sagt, so, hier geht's lang. Das kann man nicht einfordern, aber man kann dem Mann helfen als Frau, dass er diese Entscheidungen treffen kann. Wir sind in unserer Ehe bis jetzt 3-mal umgezogen. Manche von euch sind 10-mal umgezogen vielleicht. Aber wir sind 3-mal umgezogen. Ratet mal, wer jedes Mal die Entscheidung getroffen hat, dass wir umziehen. Doch nicht meine Frau. Da würden wir heute noch in Karlsruhe hocken, ja? Ich sage auch nicht, dass wir aus Abenteuerlust umgezogen sind. Ich kann schon sagen, dass es um des Reiches Gottes Willen war. Gemeinsames Gebet. Wenn ich von jeder Frau, die mir in die Ohren gejammert hat, dass ihr Mann nicht mit ihr beten will, wenn ich für jede Frau 100 Euro kriegen würde, hätte ich ausgesorgt für den Rest meines Lebens. So viele Frauen klagen, dass ihre Männer nicht mit ihnen beten wollen. In der Gemeinde stehen sie auf, leiten die ganze Gemeinde im Gebet. Zu Hause haben sie schon jahrelang nicht mit ihrer Frau gebetet, nur Tischgebete. Ihr lieben Männer, das geht nicht. Meine Frau und ich, wir beten mehrmals am Tag zusammen, wenn wir beide zu Hause sind. Wir beten auch manchmal am Telefon, aber natürlich ist es schöner zu beten, wenn man zusammen ist. Regelmäßiger Austausch über Gottes Wort. Meine Frau und ich, wir lesen immer das gleiche Kapitel. Wir haben heute Morgen Josua Kapitel 2 gelesen. Ahnt ihr schon, was wir morgen lesen werden? Nicht Josua 1, Josua 3 kommt morgen dran. Ja? Wir lesen fortlaufend durch biblische Bücher durch. Dann können wir auch darüber austauschen, wenn jeder das gleiche liest. Eine bereinigte Atmosphäre ist dir wichtig. Da sind Männer manchmal sehr großzügig, gehen einfach drüber hinweg und denken, ach, da wächst Gras drüber. Und die Frau denkt, warum kann er sich nicht entschuldigen? Eben war er gereizt, eben war er aggressiv, eben war er beleidigt, empfindlich. Warum entschuldigt er sich nicht? Aber es gibt auch stolze Frauen, denen das auch sehr schwer fällt. Seelische Bedürfnisse, Wertschätzung für das, was sie ist, nicht nur für das, was sie tut, dass sie kocht und backt und putzt und hüpft und springt, sondern erstmal für das, was sie ist, ein ganz wertvoller Mensch. Und sie möchte sehen, dass du als Ehemann die richtigen Prioritäten hast, dass sie an Nummer 1 steht in deinem Leben. Nicht der Arbeitskollege, nicht der Chef, nicht der Bruder in der Gemeinde, sie als Ehefrau, auch nicht eines der Kinder. Sie möchte in und außerhalb der Familie geehrt werden. Ich kann meine Frau jetzt hier ehren, ich kann sie loben, ich kann euch erzählen, wie dankbar ich bin. Das wäre außerhalb, ja. Natürlich wäre das viel schöner, wenn sie hier wäre. Ach so, ihr fragt, wieso hast du sie eigentlich zum Ehevorträgen nicht mitgebracht? Ja, ihr müsst wissen, ich rede viel leichter über die Ehe, wenn sie nicht dabei ist, ne? Nein, das ist nicht der Grund. Sie war schon oft dabei. Vor 1,5 Jahren waren wir in Südamerika. Da haben wir in Argentinien und Uruguay auch zusammen über diese Themen gesprochen. Sie weiß, was ich hier sage. Und natürlich sind auch ihre Gedanken eingeflossen. Ihr lieben Schwestern, ich weiß, ihr würdet das vielleicht lieber von einer Frau hören. Tut mir leid, jetzt müsst ihr es von mir hören, aber meine Frau hat hier mitgewirkt und ihre Gedanken sind hier auch mit eingeflossen. Sie wünscht sich konzentrierte Aufmerksamkeit, dass der Mann auch mal die Arbeit Arbeit sein lässt und sich ihr konzentriert zuwendet. Übrigens, wenn meine Frau ins Büro kommt, ich bin gerade am Schreiben, das Wort werde ich schon noch fertig schreiben oder vielleicht auch 3 Worte, aber dann drehe ich mich bewusst um und schaue sie an und sage nicht, was ist los, ja, sondern ich wende mich ihr zu. Aufmerksamkeit, konzentrierte Aufmerksamkeit, ehrliche Komplimente. Oh, die Farbe steht dir aber gut. Und ach, wenn ich dich in dem Kleid sehe, bin ich ganz neu verliebt in dich oder so, ja. Ehrliche Komplimente kann eine Frau jeden Tag hören, wird ihr nicht so viel. Sie wünscht sich Unterstützung bei der Entfaltung ihrer Gaben, Unterstützung. Meine Frau, ihr kennt sie vielleicht nicht, aber die hält viele Frauentage, Frauenwochenenden, Frauenfrühstückstreffen. Warum? Weil ich sie gefördert habe. Ich habe gesehen, dass sie sehr gerne anderen Frauen dient in der Gemeinde. Und da habe ich sie auf Schulungen gehen lassen. Ich habe die Kinder abgenommen, als sie klein waren, damit sie ihre Gabe auch fördern konnte. Und heute kann sie damit dienen. Und sie hat mehr Bücher geschrieben als ich. So geht das, ja. Hat mich rechts und links überholt. Anerkennung für das, was sie tut. Zuerst für das, was sie ist, aber dann auch für das, was sie tut. Ein tägliches Lob, eine Ermutigung, liebevolle Aufmerksamkeit. Und natürlich wünscht sich jede Frau auch Romantik und Zärtlichkeit, dass man einander herzlich begrüßt, nicht sagt, ah, bist du auch da? Oder herzlich begrüßen, Umarmung, Kuss, eine kleine Überraschung einplanen und Liebesbeteuerungen ihr immer wieder sagen. Wir haben uns heute schon gesagt, beide, dass wir einander lieben, in Sprachnachrichten. Ja, nicht, weil ich hier gerade über Ehe spreche, sondern einander das immer wieder sagen, immer wieder das kommunizieren. Apropos, da ist ein Wort, das fängt mit K an und hört mit Kommunikation auf. Darüber reden wir morgen um 15 Uhr. Ganz unmögliche Zeit, Samstagnachmittag, ich weiß es, aber lasst mal Garten, Garten sein, geht nächste Woche in den Garten, das schöne Wetter kommt erst noch, ja, und seid hier. Das Thema Kommunikation, damit steht und fällt ganz viel. Wenn ihr irgendwie es einrichten könnt, seid bitte dabei. Wir brauchen regelmäßige Kommunikation, das ist die Menge der Worte, aber auch tiefgehende Kommunikation, da fehlt es bei vielen Ehen. Tiefgehende. Und das wird deine Frau auf Dauer sehr belasten. Da wird sie großen Mangel empfinden. Und ich sage dir, was sie machen wird. Wenn du mit ihr nicht auch tiefe Kommunikation führst, dann wird sie die Dinge, die sie gerne mit dir reden würde, mit ihrer besten Freundin reden. Sie wird mit jemand reden, sonst platzt sie. Aber das macht sie dann mit ihrer Freundin. Und da würde ich mich doch schämen, wenn meine Frau das mit ihrer Freundin reden muss. Die kann mit ihren Freundinnen reden, was sie will, ja. Aber ich hoffe, dass sie nicht über solche Dinge reden muss. Schutz und Geborgenheit, Verteidigung, dass wir sie verbal oder auch physisch verteidigen, wenn sie angegriffen wird, Ritterlichkeit. Ich hoffe, es gibt noch Kavaliere von der alten Schule, die auch der Frau die Türe aufhalten, wenn man einen Raum betritt. Und auch die Autotüre aufhalten, liebe Männer. Das macht ihr doch alle oder etwa nicht. Wisst ihr, was man sagt? Wenn ein Mann einer Frau die Autotüre aufhält, ist entweder das Auto neu oder die Frau. Da habt ihr es. Das kommt dann raus bei... Ich werde nachher mal auf dem Parkplatz stehen, ne? Ihr lieben Ehemänner. Ich lasse doch nicht meine Frau ins Auto steigen, ohne ihr die Türe aufzuhalten. Da muss aber schon irgendwas ganz Besonderes sein. Und übrigens, meine Frau sitzt immer neben mir. Der Fruchtenbaum, wenn der bei mir ins Auto steigt, der geht schon von ganz alleine hinten, ja? Der weiß schon, dass er vorne keinen Platz hat, dass da meine Frau sitzt. Auch andere Frauen, die in mein Auto steigen. Ich muss manchmal ältere Schwestern abholen zur Bibelstunde und so. Natürlich halte ich denen die Autotüre auf. Bitte, liebe Ehemänner. Trost in seelischen Nöten. Ich will euch hier nicht den galanten, perfekten Ehemann vorspielen, der schon alles voll im Griff hat. Das ist zum Beispiel ein Bereich, da muss ich noch richtig dazu lernen. Unbedingt. Da weiß ich. Als meiner Frau mal nicht gut ging, da bin ich auch mal eine Stunde neben ihr sitzen geblieben. Aber ihr glaubt gar nicht, was mir in der Zeit alles eingefallen ist, was ich noch zu tun habe. Ja, ah, das ist nicht gut. Da muss ich unbedingt dazu lernen. So, und das zeige ich nur noch im Überblick und danach schließen wir. Hilfestellung in praktischen Belangen, im Haushalt helfen, ihr die Kinder abnehmen, ihr Entspannungszeiten gönnen Und im Blick auf körperliche Liebe wünscht sich jede Frau auf der Welt Rücksichtnahme und Zartheit. Ich darf hier andeuten, dass wir am Samstagabend um 19 Uhr auch das Thema Intimität in der Ehe behandeln werden. Ich finde das sehr weise von den Brüdern hier, dass sie das auch so beschlossen haben, dass dieses Thema auch mit dabei ist. Das gehört auch zum Eheleben. Und ich will schon gleich allen sagen, die nicht verheiratet sind, ihr werdet keine roten Ohren kriegen. Niemand wird rote Ohren kriegen. Ich werde das sehr behutsam behandeln. Habe ich schon oft gemacht, wo auch Kinder dabei waren und Jugendliche. Kann jeder hören, ja? Es wird nicht peinlich werden. Die Bibel hat dazu auch eine Menge zu sagen. So, wir schließen mit dieser Folie. Ein Mann namens Willard Harley hat eine Umfrage durchgeführt und ihr seht, wie viele Frauen daran teilgenommen haben. Heute gibt es manchmal Umfragen, da wurden 15 Frauen befragt. Das ist doch keine seriöse Umfrage, ja? 2200 Frauen, okay, das war in Amerika, aber glaubt ihr, dass die Frauen dort so viel anders sind als hier oder Russland oder Italien oder wo immer wir herkommen? Sie wurden gefragt, was wünschst du dir von deinem Ehemann am meisten? Am fünfthäufigsten wurde genannt Familiensinn. Kann ich bestätigen. Meine Frau auch. Ist ja sehr wichtig, dass wir als Familie zusammen sind und Dinge unternehmen. Finanzielle Versorgung. Da gibt es so ein paar Spezialisten, die kaufen ständig neue Smartphones und so und die Frau weiß nicht, wie sie die Kinder satt kriegen soll oder die Heizölrechnung bezahlen soll. Ehrliche Offenheit. Das ist keine Doppelung, das ist so gemeint. Manche Männer sind nicht ehrlich. Manche sind nicht offen, die Frau ist ihnen zu stark, dann machen sie viele Dinge heimlich. Kommunikation, war doch klar, dass das weit oben stehen würde. Und was kann das Ganze noch toppen? Was kann an Nummer eins stehen? Liebevolle Zuneigung. Das wünsche ich mir von meiner Frau auch am meisten. Bei uns Männern kommen dann andere Sachen, die stehen hier gar nicht bei den Frauen, das ist jetzt nicht entscheidend. Aber schaut mal, liebe Ehemänner, das wünschen sich Frauen von ihren Ehemännern. Und du kannst mal deine fragen, was sie sich wünscht. Könnt ihr mal drüber sprechen. Je mehr ihr über das, was ihr hier gemeinsam hört, oder vielleicht hört auch nur einer von euch und schreibt oder nimmt es mit, dann erzählt es dem anderen, sprecht darüber. Je mehr ihr darüber kommuniziert und euch eines vornehmt, nicht gleich sagen, so, jetzt muss alles anders werden. Das geht nicht, ja, sondern nehmt euch konkret eines vor. Ich gebe euch etwas mit noch. Das ist jetzt schon Zugabe. Welche Bedürfnisse wurden in der letzten Zeit in unserer Ehe nicht gestillt oder überhaupt nie? Und welche konkreten Schritte wollen wir uns vornehmen, damit der Mangel ausgefüllt oder wieder ausgefüllt wird? Liebe Ehefrau, geh nicht nach Hause heute Abend und sag, hast du gehört, was der Mann gesagt hat? Wie oft habe ich dir das schon gesagt? Ja, so nicht bitte. Das geht nicht so. Sondern wenn du Mangel empfindest oder du als Ehemann, sage, ja, an dem Punkt muss ich schon sagen, das hat mich angesprochen, können wir da mal drüber reden. So, dann wird das gut. Da ist das ersehnte Wort. Wir stehen auf zum Gebet. Herr, unser Gott und Vater, wir danken dir von Herzen, dass du uns geschaffen hast. Das glauben wir und dass du es gut gemacht hast. Auch die Zweigeschlechtlichkeit. Herr, wir müssen aber bekennen heute Abend, dass uns das auch schon Mühe gemacht hat, dass der andere so anders ist, so anders empfindet und so andere Bedürfnisse hat, Vorstellungen. Hilf, dass wir durch gute Kommunikation diese Brücke schlagen können, der Unterschiedlichkeit, damit die Dinge fruchtbar werden und lasse uns der Versuchung widerstehen, den anderen umändern zu wollen. Das können wir nicht und das dürfen wir auch nicht. Du kannst uns verändern. Und bitte hilf uns, die Stärken des anderen zu sehen und auch unsere eigenen Schwächen anzugehen. Ja, wir wollen dich bitten, wo wir aneinander schuldig geworden sind, da lass uns auch darüber reden, es bekennen, Vergebung finden unter dem Kreuz. Und lass uns den anderen neu sehen, wie du ihn siehst, und dankbar für ihn sein und ihn höher achten als uns selbst. Hilf uns dazu. Das bitten wir dich von Herzen im Namen unseres Herrn Jesus. Amen. Wir nehmen wieder Platz. Und ich hätte gern noch 2 Minuten eurer geschätzten Aufmerksamkeit. Ich habe dem Alexander gesagt, es wird heute wahrscheinlich 7:45 werden. Er hat gesagt, na und? Wir stehen ja manchmal noch 1 Stunde und unterhalten uns, ja? Also, wir sind gleich fertig. Ich möchte euch eine Handvoll Bücher zeigen. Heute Abend haben wir gehört, Gott hat uns geschaffen. Die biblische Lehre von Gott. Ihr sagt, ach komm, ist doch 1x1, ist doch ABC. Ich habe das Buch gelesen, so mit ein bisschen überheblicher Haltung und dachte, ach, was soll ich denn da noch lernen? Ich habe mich hinterher geschämt. Ich habe sehr viel aus diesem Buch gelernt. Eine Bibelschule in Nordrhein-Westfalen hat vor einiger Zeit von diesem Buch 90 Exemplare bestellt und später nochmal 50. Warum haben die das gemacht? Die wollten, dass alle ihre Bibelschüler dieses Buch haben, die biblische Lehre von Gott. Du sagst, ich bin kein Bibelschüler, aber wenn du Gott besser kennenlernen willst oder sogar im Lehrdienst bist, Kinder, Jugendliche, Erwachsene lehrst, möchte ich dir das sehr empfehlen. Vorhin stand auch mal das Wort Evolution im Raum. Ihr kennt die Bücher von Werner Gitt schon alle auswendig und von Bildenschmidt, aber hier ist von Professor Svilenov, das ist ein Freund von Werner Gitt. Was Werner Gitt hier ist in Deutschland, ist eher im slawischen Raum. Er spricht aber akzentfrei Deutsch. Ich habe mal mit ihm telefoniert, habe ich ihn ganz artig mit Herr Professor angeredet. Hat er gesagt, nix, Herr Professor, ich heiße Detschko. Er heißt nämlich Detschko Svilenov, ist ein Bulgare. Ja? Und Dr. Studer ist aus der Schweiz. Und die haben zusammen dieses Buch geschrieben. Ich bin kein Naturwissenschaftler. Ich konnte das ohne Mühe verstehen, von vorne bis hinten, weil sie es so verständlich ausgedrückt haben. Wenn ihr Schüler sind oder Eltern das für die Kinder mitnehmen wollt, schaut es euch mal an. Dann hatten wir 2x das Wort Identität auf der Leinwand. Ich stelle meine eigenen Bücher nicht gerne vor. Aber ihr seht, das Beste in dem Buch ist ein Anhang von Arnold Fruchtenbaum. Das ist das Beste in dem ganzen Buch. Ja, wirklich, ohne Übertreibung oder so. Echte Identität, wie Lebensprobleme gelöst werden können. Vor einigen Jahren habe ich mich sehr intensiv mit diesem Thema befasst und ich sah, dass es im Deutschen kaum ein Buch zu diesem Thema gab und dann habe ich mich entschlossen, das so zu schreiben. Wenn ihr die Vorträge, die ihr hört, noch einmal nachlesen oder nachhören wollt, nicht genau der gleiche Wortlaut, aber 90% ist sicher gleich, dann habt ihr sie hier. Heute erscheinen viele Bücher zuerst in der Printausgabe, dann digitalisiert als Hörbuch und später als E-Book. Ja, gibt's das natürlich auch. Und weil ich von meiner Frau gesprochen habe, erlaubt mir, dass ich noch 2 Bücher von ihr zeige. Das ist ihr verbreitetstes Buch bisher, schon etliche Auflagen. Lass mich zu deiner Ehre leben. Da zeigt sie, wie man als Frau, ob verheiratet oder nicht verheiratet, in der Gemeinde Gott dienen kann. Und natürlich auch in Ehe und Familie. Und vor einigen Jahren ging es ihr mal gar nicht gut. Hat sie 5 Jahre lang die Flügel hängen lassen. Schon eine Weile her, schon bald 20 Jahre her, 2002 war das. Und als sie da durch war, hat sie dieses Buch geschrieben über Depressionen. Dunkle Stunden in der Nachfolge. Ich kriege viele Echos von Frauen, die mir sagen, dank deiner Frau bitte für dieses Buch. Das ist aus dem Leben geschrieben und ich glaube, dass es wirklich wertvoll ist. Ich bin immer der Erste, der die Bücher meiner Frau lesen darf. Dankeschön für eure Geduld. Ich bleibe dabei. Keiner muss irgendwelche Bücher kaufen. Ihr könnt die woanders euch besorgen, wenn ihr sie wollt. Aber wenn jemand etwas mitnehmen will, wir haben ja auch eine Kasse jetzt. Ich habe meine vergessen, dummerweise. Aber Alexander hat eine Kasse besorgt. Da ist auch Wechselgeld drin. Könnt ihr euch selbst helfen. Ich stehe auch heute zur Verfügung, auch zu Fragen oder Gesprächen, wir können auch einen Termin vereinbaren. Alles das ist möglich. Alexander, bitteschön.